Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich habe vor kurzem etwas erlebt, das mich sehr nachdenklich gemacht hat. Ab und zu fahre ich hier in der Pause mal mit dem Fahrrad bis in die Weser rauf und runter und dann bin ich mal so ein Stückchen Richtung Bad Karlshafen gefahren und dann war an der Weser eine ganz große Schafherde, also richtig viele Schafe auf der Weserseite. Und dann kamen so zwei anscheinend Besitzer der Herde und wollten die Herde dann über die B7, dann über die Bundesstraße, dann auf die andere Seite zur anderen Weide treiben. Ja, und das ging gar nicht so einfach. Na, dann sicherten sie das ab und dann die Schafe blieben dann aber irgendwo mitten auf der Straße stehen, wollten nicht weiter. Und dann hat der eine dann so geschimpft und geflucht, die Schafe mit Ausdrücken bombardiert. Na, also da dachte ich mir, das ist ja nicht mehr schön, ne, wie der die Schafe hier bezeichnet und Blödköppe und so. Und, ne, dann, ja, aber er ging nicht voran der Herde, ne, sondern blieb auch stehen an der Seite und die Schafe blieben stehen, bis die irgendwann dann doch so sich entschlossen haben, dann auf die andere Seite dann zu dieser anderen Weide zu gehen. Ja gut, ich selber bin kein Hirte und habe da nicht so viel Erfahrung, aber in der Bibel steht immer, der Hirte geht voran, ne? Und dann ruft er freundlich und dann kommen die Schafe schon. Ne? Dann bleiben sie nicht stehen, sondern dann kommen sie auch hinterher. Vielleicht hätte er das machen müssen, ne? Dann hätte das vielleicht besser geklappt. Jedenfalls dachte ich dann auch so gerade an Johannes 10, ne? Der gute Hirte, der sich für die Schafe einsetzt. Ja, heute geht es auch um das Thema Hirte. Es geht um schlechte und gute Hirten. Und der Predigttext dazu steht im Buch Hesekiel im Kapitel 34. Ich lese einige Verse nach der Guten Nachricht Übersetzung. Das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte: Du Mensch, kündige den führenden Männern in Israel das Strafgericht an. Sag zu ihnen, so spricht der Herr, der mächtige Gott, weh euch, ihr seid die Hirten meines Volkes, aber anstatt für die Herde zu sorgen, habt ihr nur an euch selbst gedacht. So spricht der Herr, der mächtige Gott. Die Hirten meiner Schafe bekommen es mit mir zu tun. Ich fordere meine Herde von ihnen zurück. Ich setze sie ab. Sie können nicht länger meine Hirten sein. Sie sollen nicht länger mein Volk ausbeuten. Ich reiße meine Schafe aus ihrem Rachen. Sie sollen ihnen nicht länger zum Fraß dienen. Der Herr, der mächtige Gott, hat gesagt: Ich selbst will jetzt nach meinen Schafen sehen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt seine Herde wieder zusammensucht, wenn sie auseinandergetrieben worden ist, so suche ich jetzt meine Schafe zusammen. Ich hole sie zurück von allen Orten, wohin sie an jenem unheilvollen Tag vertrieben wurden. Aus fremden Ländern und Völkern hole ich sie heraus. Ich sammle sie und bringe sie in ihre Heimat zurück. Die Berge und Täler Israels sollen wieder ihr Weideland sein. Ich lasse sie dort auf saftigen Wiesen grasen, auf den hohen Bergen Israels, sollen sie ihre Weide finden und sich lagern. Ich selber will für meine Herde sorgen und sie zu ihren Ruheplätzen führen. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Ich will die verloren Gegangenen suchen und die Versprengten zurückbringen. Ich will mich um die Verletzten und Kranken kümmern und die Fetten und Starken in Schranken halten. Ich bin ihr Hirt und sorge für sie, wie es recht ist. Ihr seid meine Herde, für die ich sorge, und ich bin euer Gott. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Ja, erste Teil der Predigt: Wer leitet, trägt Verantwortung. Der Hirte, in der Bibel ist er durchaus angesehen. Es ist in der Bibel durchaus ein ehrenwerter Beruf. War also wirklich weit verbreitet und auch anerkannt. Und das Wort Hirte wurde sogar als Ehrentitel für Könige und führende Personen in Israel gebraucht. Ne, also wenn man so einen guten König hatte, so, dann sagt man, der sorgt für uns wie ein Hirte, ne, für seine Schafe. Wir haben einen guten Hirten. Ne, und dann haben sie so den König Israels damit bezeichnet. Oder eben den hohen Priester oder andere. Ja, so ein Hirte hat ja vielfältige Aufgaben. Er muss die Herde weiden. Das heißt, er muss sie zu ergiebigen Futterplätzen führen, zum sauberen Wasser führen. Die Herde muss auch vor Wölfen und Dieben beschützt werden. Mit Wölfen ist das ja nicht mehr ganz so gefährlich, obwohl langsam in Deutschland auch wieder Wölfe zu finden sind. Ich hoffe, dass die nicht irgendwann wieder zu so einer Plage werden, dass man um die Herde Angst haben muss, weil hier die Wölfe rumstreunen. Ja, der Hirte, er muss die Herde zusammenhalten und rechtzeitig zur Nacht muss er die Herde zum Ruheplatz führen. Und der Hirte muss auch die verirrten Schafe suchen und Verletzte verarzten. Ja, Hirte, das ist also ein ganz anspruchsvoller Beruf und ein ehrenwerter Beruf. Damals, heute sicherlich auch. Es gibt nur noch wenige Hirten, aber es gibt viele Berufe, die sind so ähnlich wie ein Hirte. Immer wo ein Mensch auch Verantwortung hat für andere Menschen, eine leitende Funktion, ist er auch ein Stück wie ein Hirte. Ihm sind Menschen anvertraut, um die er sich auch irgendwo kümmern muss. Und das fängt schon ganz einfach an. Die Eltern und die Kinder. Also wir Eltern, ich als Vater, bin auch für die Kinder, wenn sie klein sind, natürlich besonders, auch sowas wie ein Hirte. Dann guckt man, dass es den Kindern gut geht, man muss sie abends wieder zusammentrommeln, dass sie alle wieder abends pünktlich dann im Bett liegen und so weiter. Auch ein Stück Hirtenarbeit. Oder der Lehrer und die Kinder, der Meister und die Auszubildenden, der Professor und die Studenten, der Arzt und seine Patienten, die Politiker und das Volk. Oder auch der Pastor oder Gemeindeleitung und die Gemeinde. So kann man viele Beispiele nennen, dass so diese eine Arbeit wie ein Hirte ist wirklich in vielen Bereichen zu finden. Oder ein Trainer, der muss auch für seine Fußballmannschaft dann sorgen. Ein Hirte sein für andere Menschen. Und jeder, der leitet, trägt auch Verantwortung und hat aber auch eine gewisse Vollmacht. Er kann die Regeln einfordern. Im Miteinander gibt es ja immer auch Regeln, sei es im Kindergarten oder im Elternhaus. Überall gibt es Regeln und wer leitet, der sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Der fordert das ein. Pünktlichkeit und, und. Wer leitet, muss vorangehen und sich gleichzeitig um den Einzelnen bemühen. Da merkt ihr schon, hört sich schon schwierig an. Vorangehen, und gleichzeitig sich um Einzelne kümmern. Da seht ihr, zu leiten ist schon eine ganz schön anspruchsvolle Arbeit. Man muss die Starken im Zaum halten und die Schwachen fördern. Wer leitet, muss kritikfähig und kompromissbereit sein. Manchmal muss man auch auf den Tisch hauen können. Als Gemeindeleitung haben wir die Aufgabe, voranzugehen und nötige Veränderungen anzupacken. Und gleichzeitig müssen wir auch auf die Bedürfnisse des Einzelnen achten. Ich finde, wir haben hier eine gut funktionierende Gemeindeleitung. Bin ich ganz dankbar. Ich arbeite gerne mit den Leitenden hier im Team zusammen. Wir haben so manche Ideen, aber ich denke, wir sind auch kompromissbereit. So das jüngste Beispiel ist vielleicht die Raumgestaltung nebenan im Gemeinschaftsraum. Wir haben ja dann im Zuge der Renovierungsarbeiten, als das alles neu gestrichen wurde und, haben wir gesehen, so alte, vergilbte Bilder und alles, das kommt weg. Und die Tische werden ein bisschen moderner gestellt, so wie das andere Gemeinden auch machen, in Tischgruppen. Und es sieht wunderschön aus. Und beim Männerkreis, beim Kirchencafé und, genießen wir das. Wir haben dann aber gemerkt, beim Seniorenkreis ist es dann, wenn man Vortrag hält, nicht immer so einfach für einige, sich umzudrehen und so weiter. Und dann haben wir eben überlegt, was machen wir? Alles wieder wie früher? Nein. Also die Tischgruppen bleiben im Normalfall. Aber wenn wir Seniorenkreis haben, können wir die paar Tische eben im Hufeisen aufstellen und sind dann für einen Vortrag dann auch gewappnet. So werden wir das nächsten Mittwoch machen. Und so haben wir auch dann im Seniorenkreis darüber gesprochen. Und ich denke mal, das ist ein guter Kompromiss, eine gute Lösung. Und dann nach dem Seniorenkreis werden dann die Tischgruppen wieder gestellt, wie es dann jetzt der Normalfall ist. Ja, wer die Leitung hat, der hat auch manchmal Versuchungen und davon hört man auch. Manchmal hört man, dass Kinder oder Jugendliche von Verwandten oder von Trainern, Erziehern oder anderen missbraucht wurden. Jetzt kam letztens ein Bericht im Radio, dann, dass in einem Kindergarten in Hessen auch ein Erzieher sich an Kindern vergangen hat. Und das kam ans Licht, Gott sei Dank. Schlimm, aber es kommt vor, das gibt es. Das gibt es. Und das ist nicht schön, wenn Leitende in Versuchung kommen und da eben auch anfällig sind. Oder das gibt es auch, dass sich Führungspersonen in ihrem Amt finanziell bereichern. Dass also manches gesammelte Geld wandert in die eigene Tasche, für die eigenen Komfortzonen, die man sich dann schaffen möchte. Oder man missbraucht das Leitungsamt zur Selbstdarstellung. Oh, wie toll bin ich, ich werde gelobt und gerühmt. Und dann baut man sich dann große Häuser und Badewannen mit goldenen Wasserhähnen. Ich denke so an den Ex-Bischof von Limburg. Dann war ja auch schlimm, zu Recht wurde er dann auch abgesetzt. Der hat sein Amt zur Prunksucht, zur Selbstdarstellung missbraucht. Papst Franziskus ist ganz anders. Der fährt auch mal mit der U-Bahn oder mit einem kleinen Auto statt mit irgendeiner Luxuskarosse, um eben darzustellen, Leitende dienen. Wir dienen den anderen. Wir tragen Verantwortung, wir leiten, aber wir dienen auch. Ja, und so Prunksucht und finanzielle Bereicherung und Missbrauch, das gefällt Gott überhaupt nicht. Aber das gab es eben auch schon ganz früher. Und das ist der zweite Punkt, das ist die schlechte Botschaft des Hesekiel, die schlechte Nachricht, Gottes Gericht über die führenden Israeliten. So, Propheten haben ja manchmal etwas Gutes, Schönes, Ermutigendes gesagt und manchmal aber auch etwas Kritisierendes. Und in diesem Teil kritisiert er ganz kräftig die führenden Männer damals in Israel. Sie haben das Amt nachlässig ausgeübt oder sogar missbraucht. Und da sagte dann der Hesekiel im Auftrag Gottes: So spricht der Herr, der mächtige Gott, weh euch, ihr seid die Hirten meines Volkes. Aber anstatt für die Herde zu sorgen, habt ihr nur an euch selbst gedacht. So spricht der Herr, der mächtige Gott, die Hirten meiner Schafe bekommen es mit mir zu tun. Ich fordere meine Herde von ihnen zurück. Ich setze sie ab. Sie können nicht länger meine Hirten sein. Sie sollen nicht länger mein Volk ausbeuten. Ich reiße meine Schafe aus ihrem Rachen. Sie sollen ihnen nicht länger zum Fraß dienen. Ja, das war damals so um 590, 580 vor Christus. Da war die Situation eben so, dass die Babylonier das mächtigste Volk waren. Nicht so wie die USA oder andere jetzt so Supermächte sind, so waren damals die Babylonier. Das waren die im vorderen Orient, Iran, Irak, Syrien, Israel, überall hatten sie das Sagen. Sie hatten die Vorherrschaft. Sie hatten schon einmal Israel überfallen und haben schon mal ein paar Leute in die Gefangenschaft geführt, auch den Hesekiel. Den hatten sie dann auch bei der ersten Gefangennahme mitgenommen. Ja, und der König sollte sich eben dem babylonischen Herrscher beugen. Aber was macht der König von Israel? Der schließt ein Bündnis mit den Ägyptern. Das waren ja eigentlich damals auch die Erzfeinde. Die wurden doch erst aus der Sklaverei befreit, aus der ägyptischen. Und nun wollen sie Ägypten als Bündnispartner. Und das sprach sich natürlich rum und dadurch geriet Israel in höchste Gefahr, denn die Babylonier kamen schon wieder angerückt und wollten Israel einnehmen und haben es auch getan. Und dann gab es noch die Priester der damaligen Zeit, also die Könige haben falsche Bündnisse eingegangen. Dann die Priester, die waren gleichgültig. Das hatte sich weit verbreitet, dass man am Sabbat in den Gottesdienst ging, aber dass man zu Hause noch im Hinterhof seine Götzenfigur hatte. Also es gab einen Volksaberglauben in Israel, ganz stark. Man ging zum Gottesdienst, glaubte nur an den einen herrlichen Gott, aber man hatte dann im Garten noch den Gott für die Fruchtbarkeit und für den Schutz und was weiß ich. Und die Priester, ach, die haben weggeguckt. Was sollen wir uns damit groß belasten? Dann gab es auch schon viele Propheten, nicht nur den Hesekiel, ein echter Prophet. Es gab auch falsche Propheten. Die haben dann sozusagen als Berater, wird man heute sagen, den König dann beraten und haben gesagt, keine Gefahr, die Babylonier, keine Gefahr, alles wird gut. Wir haben ja den Tempel, der beschützt uns. Wir haben den Tempel, nach dem Motto, wir haben ja Gott im Griff. Da kann uns nichts passieren. Aber Pustekuchen, also das kam dann eben doch ganz anders. Die Bevölkerung wurde ausgepresst durch Steuern und Zinswucher. Durch Gewalt wurden sie unterdrückt und die Gebote Gottes wurden mit Füßen getreten. Jeder war sich selbst der Nächste. Und so ein Spruch, den gab es ja schon auf den ersten Seiten der Bibel, als der Kain seinen Bruder erschlagen hat. Und dann fragte ihn Gott, wo ist dein Bruder? Soll ich meines Bruders Hüter sein? So hat der Kain dann geantwortet. Und das war auch das Motto damals in Israel. Was geht mich mein Nächster an? Ich bin mir selbst mein Nächster. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Was soll das? Und deswegen hat Gott dann doch eingegriffen. Und die Folge, der Krieg war verloren, Jerusalem zerstört. Dann wurde noch ein großer Haufen verschleppt nach Babylonien. Also von Israel verschleppt in den heutigen Iran, Irak, da die Gegend. Und der Hesekiel, ein echter Prophet, der sagte, tja, davon kommt das eben. Was habt ihr euch selber eingebrockt? Gott schaut nicht immer tatenlos zu, sondern manchmal greift er auch ein. Und das war jetzt ein Gericht Gottes, eine Strafe Gottes. So interpretiert Hesekiel diese Katastrophe des babylonischen Exils. Ja, was kann das für uns als Gemeinde bedeuten, wenn wir so das als warnendes Beispiel sehen, wie die Israeliten damals gehandelt haben? Wie sollten wir handeln als Gemeinde? Wir sind ja auch Volk Gottes, Volk Gottes des neuen Bundes. Wie sollen wir als Gemeinde handeln? Wie können wir vorbeugend handeln, dass die Gemeinde gesund bleibt? Auf jeden Fall sollten wir in der Gemeinde ein Klima haben, wo wir miteinander achtsam umgehen. Ist so ein Modewort, nicht? Achtsam miteinander umgehen. Aber es ist ja auch was Wahres dran, dass wir sehen, jeder ist wichtig, und jeder ist irgendwo auch im Blick. Nach Möglichkeit wird keiner übersehen. Dann die Starken in der Gemeinde dürfen nicht über die Schwachen herrschen. Aber umgekehrt auch nicht. Die Schwachen dürfen auch nicht über die Starken herrschen, sondern es muss ein gutes, sachliches Miteinander sein. Und es darf keinen privaten Götzendienst geben. Das ist natürlich so ein heißes Eisen. Was zählt dazu? Ich will das gar nicht jetzt groß ausbreiten, aber man sollte sich prüfen. Ist man noch auf dem Weg mit Gott, mit Jesus? Oder haben wir auch schon so manche Figuren im Garten stehen, sozusagen, von denen wir unser Lebensglück erhoffen? Es gibt nicht wenige Christen, die trotzdem noch ihr Horoskop sich ausstellen lassen und danach leben. Das ist Götzendienst. Ein Horoskop ist Götzendienst, zum Beispiel. Und das nenne ich nur als ein Beispiel. Oder was weiß ich, was für Glücksbringer und Talismane man alles gebraucht. Da sollte man selber drauf achten und Gott fragen, ist das recht, wie ich lebe, ist das okay so? Wir sollen nur den einen Gott haben und ihm dienen. Kein Aberglaube. Aberglaube lähmt eine Gemeinde. Ja, und dann die Gebote Gottes, die sind auch ganz wichtig, dass wir sie beachten. Und dass wir uns nicht auf den Tempel verlassen. Das ist auch ganz wichtig. Wir können uns nicht auf die Kapelle verlassen, sondern wir sollen uns auf den Herrn selber verlassen, auf Gott selbst, auf den Vater, auf den Sohn, auf den Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig. Ein rein äußerliches Christentum hilft uns nicht. Es muss ein innerliches sein, dass wir von Herzen an Gott glauben, von Herzen an Jesus Christus glauben und uns von Herzen ausstrecken nach dem Heiligen Geist, dass er uns immer wieder erfüllt. Darauf kommt es an. Natürlich freue ich mich auch, dass wir eine schöne Kapelle haben, keine Frage. Und die wollen wir auch nutzen und das ist gut so. Ja, der dritte Punkt, der Hesekiel hat auch eine gute Botschaft, nicht nur eine schlechte, die Gerichtsandrohung, sondern auch eine gute Botschaft. Gott selber wird sich um sein Volk kümmern. Also erst hat er diese Gerichtsandrohung gebracht und dann sagt Hesekiel im Namen Gottes, also Gott spricht, ich will selber für meine Herde sorgen und sie zu ihren Ruheplätzen führen. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Ich will die verloren gegangenen suchen und die versprengten zurückbringen. Ich will mich um die Verletzten und Kranken kümmern. Und die Fetten und Starken in Schranken halten. Ich bin ihr Hirt und sorge für sie, wie es recht ist. Ihr seid meine Herde, für die ich sorge. Ich bin euer Gott, das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Ja, das ist doch eine gute Nachricht. Im Griechischen heißt gute Nachricht Evangelium. Also im Prinzip ist das ein Evangelium, was wir hier hören. Eine gute Nachricht, weil Gott selber seinem Volk helfen möchte. Er sieht die Not der Unterdrückten. Er sieht, wie sehr die Israeliten in die Irre geleitet sind. Und er selber kümmert sich nun als Hirte. Gott zieht sich sozusagen ein Hirtenmantel um, Hirtenstab in der Hand, Hirtenhut auf und dann kümmert er sich nun um seine Herde. Er kündigt an einen Auszug aus Babylonien. Ein Exodus. Es gibt also zwei Exodusse sozusagen in der Bibel. Der erste ist der Auszug aus Ägypten, die Sklaverei in Ägypten und dann sind sie von Gott befreit worden. Let my people go, lass mein Volk ziehen und dann durften sie nachher gehen. Und der zweite Exodus, die zweite Befreiung ist aus dieser babylonischen Kriegsgefangenschaft. Das war dann ein paar Jahrhunderte später. Sie durften wieder zurückkehren nach Israel und das ist tatsächlich geschehen. Was der Hesekiel angekündigt hat, ist dann auch eingetreten. Ja, Gott hat damals gesehen. Er hat gesehen, wo es hapert. Und auch heute noch sieht Gott. Gott sieht auch heute die Not, sei es in Israel oder in der Kirche und Gemeinde weltweit oder unserer Welt überhaupt. Gott ist es nicht egal, wenn koptische Christen in Ägypten in ihren Kirchen ermordet werden. Das ist Gott nicht egal. Gott ist nicht egal, wenn tausende Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken. Das ist Gott auch nicht egal. Es ist nicht egal, wenn Schüler von ihren Kameraden gemobbt werden. Und da gab es auch jetzt eine Untersuchung, dass jeder sechste Schüler schweres Mobbing erlebt. Das ist ein Hammer, Gott ist es nicht egal, wenn Nordkorea und die USA sich gegenseitig mit einem Atomschlag bedrohen. Auch nicht, ist Gott auch nicht egal. Aber Gott handelt nicht immer sofort, das merken wir auch. Gott greift nicht immer sofort ein. Manches scheint Gott zuzulassen, bis er schließlich handelt. Es scheint manchmal so, Gott lässt manches zu, bis das Maß voll ist. Aber das Maß bestimmt Gott eben. Zum Beispiel beim Dritten Reich. Die Nazis sagten ja, das tausendjährige Reich. Aber Gott hat gesagt, nein, 12 Jahre reichen. Und dann hat Gott Schlussstrich gezogen. Und trotzdem ist es so, dass Gott auch das hört, wenn Gottes Volk betet oder allgemein, wenn Menschen schreien, wenn Menschen Not leiden. Ich bin sicher, Gott hört es. Und manchmal sollen wir selber aber auch aktiv werden, ne? Und wir selber sind dann auch ein Teil der Gebetserhörung, dass wir selber handeln und in unserem, so wo wir können, auch anderen Menschen dann auch helfen. Aber auch immer, wenn Gottes Volk betet, hört Gott auch zu. Auch die Friedensgebete in unseren Kirchen sind nicht vergeblich. Aber vielleicht sollte man auch mal um gute Hirten bitten. Vielleicht ist das mal auch ein Gebetsanliegen. Gott, schenke unserer Welt gute Hirten. Schenke uns gute Hirten in der Politik. Das brauchen wir unbedingt. Wir brauchen gute Hirten in der Wirtschaft, in der Erziehung. Wir brauchen gute Hirten in den Gemeinden, politischen und auch in den christlichen Gemeinden. Und wir selber sollen auch wie gute Hirten sein. In der Familie, in der wir sind, oder im Ehrenamt oder im Beruf, wo Menschen uns anvertraut sind, wie gute Hirten handeln. Ja, zum Schluss Jesus, der gute Hirte, der selber zum Opferlamm wird. Wir brauchen also vor allem auch Gott selber, den guten Hirten. Die Prophezeiung des Hesekiel ist in Erfüllung gegangen. Die Israeliten, sie durften wieder nach Hause. Aber die Prophezeiung des Hesekiel hat sich noch einmal erfüllt, indem Jesus kam als der Sohn Gottes, dass er als der gute Hirte kam. Also in Jesus kam Gott selber auf die Erde als guter Hirte. Und wie wir in der Schriftlesung gehört haben, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne. Ich bin bereit, für sie zu sterben. Also Jesus Christus ist durch und durch unser guter Hirte. Und nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Welt, für alle Menschen. Auch für dich ist er der gute Hirte und auch für mich. Aber dieser gute Hirte geht ganz schön weit. Er geht sogar so weit, dass er bereit ist, für die Herde sein Leben zu lassen. Das ist schon ganz schön stark. Und in Johannes 1, da sagt der Johannes der Täufer, als Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Der Hirte wird zum Lamm. Also auch ein interessanter Gedanke in der Bibel, in der Bildersprache der Bibel. Der Hirte wird zum Lamm. Zum Lamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Ja, und das gilt bis heute für uns, dass Christus uns da alle Schuld, alle Not, unseren Tod, alles auf sich nimmt. Er kann uns verstehen. Und weil er der Auferstandene ist, kann er bei uns sein. Weil er durch den Heiligen Geist bei uns ist, kann er auch bei jedem Einzelnen sein. Das ist ja ein Wunder, ne? Weltweit, bei so vielen Millionen, Milliarden Leuten auf der Erde, nicht? Bei so vielen Christen auch, er kann bei jedem Einzelnen gleichzeitig sein, weil er Gott ist, weil er im Heiligen Geist überall gegenwärtig ist, Jesus Christus. Er ist der gute Hirte. Ja, er lädt uns ein nach dem Wochenspruch, nicht? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das ist die große Einladung des Evangeliums, ihm nachzufolgen, diesem guten Hirten. Und wenn wir ihm folgen, gibt er uns das ewige Leben. Und er verwandelt uns, dass wir selber auch zu guten Hirten werden. Auch du und ich, wir sollen alle auch gute Hirten sein, wo uns Menschen anvertraut sind, denen wir dienen. Und er gibt uns auch die Kraft dazu. Amen.